Ja, ihr Lieben, ich freue mich auch von ganzem Herzen. Ich freue mich, einige altbekannte Gesichter zu sehen vom letzten Jahr und auch eine Menge, die ich zumindest so nicht mehr in Erinnerung habe. Ich hoffe, es sind auch einige neu dazugekommen seit dem letzten Mal. Und ich bin dem Herrn wirklich dankbar für das, was er auch tut hier bei euch im Osten und dass wir auch damit dienen dürfen vom Westen, der Lothar und ich, und das Wort mit austeilen dürfen. Das ist ein Vorrecht und da bin ich dem Herrn dankbar dafür. Ja, möchte euch alle ganz herzlich auch begrüßen im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus. Ja, und wir gehen gleich mitten in ein herausforderndes Thema hinein. Es geht im Grunde um die Losungen und Gesetze der evangelikalen Korrektness. Du darfst nicht richten. Du darfst keine Namen nennen. Du darfst nicht falsche Lehren brandmarken und deutlich sagen, dass sie falsch sind. Du musst alles mit einem Schleier der Toleranz zudecken. Das sind so Dinge, Gedanken, eine Anschauung, eine Linie, die wir, denke ich, alle immer wieder auch erlebt haben, die uns entgegengeht, wenn wir bibeltreuen Weg gehen wollen und die biblische Lehre verkündigen wollen, dann werden wir ganz schnell in eine Ecke gestellt, eng, intolerant, richtend zu sein, zu spalten, den Frieden zu stören unter den Geschwistern. Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit diesem Denken, mit dieser Gesinnung der evangelikalen Korrektness auseinandersetzen, dass wir es wirklich von der Schrift her prüfen, verhält es sich denn so? Zunächst mal kann man natürlich sagen, da werden wir auch drauf kommen, da gibt es ein paar Bibelworte, die durchaus solche Argumente zu stützen scheinen. Und trotzdem, wenn wir das Bibelwort genauer studieren, werden wir feststellen, dass die Bibel etwas ganz anderes sagt über Irrtümer, falsche Lehren, verführerische Strömungen, als das, was die modernen Evangelikalen, auch die Geschwister aus der Evangelischen Allianz, heute propagieren und praktizieren. Und darum geht es, dass wir uns einmal Gedanken machen, nicht nur über diese Losungen, über diese Regeln der Korrektness, sondern ich möchte einfach auch ein bisschen ausholen und heute Abend auch versuchen, mal überhaupt einzugehen auf diese Entwicklung der modernen Evangelikalen, dieser Strömung, die Kompromiss, Vermischung und das sowohl als auch die Dialektik, ein bisschen Bibelkritik, ein bisschen Bibeltreue, dann kommen wir schon auf eine gute Mitte raus. Diese Gedanken möchte ich mal versuchen, ein bisschen tiefer darzustellen mit Gottes Hilfe. Ich hoffe also, ich habe auch die Zeit dazu. Es wird vielleicht etwas mehr als eine Stunde werden. Aber ich denke, es lohnt sich, da mal etwas genauer hinzuschauen. Wie gesagt, diese Argumente begegnen uns heute ganz viel von Geschwistern aus der Evangelischen Allianz, von Geschwistern, denen sich viele von uns ganz sicher verbunden fühlen, wo es auch schmerzlich ist, dass es da Auseinandersetzungen und Differenzen gibt. Und vielleicht müssen wir zurückkommen auf die Urgemeinde. Wie war das von Anfang an? Und ich denke da, wenn wir die Schriften des Neuen Testaments, die Briefe studieren, werden wir ganz schnell feststellen, dass diese wunderbare Harmonie und Einheit, die uns das Wort Gottes in Apostelgeschichte 2 bis 5 bezeugt, dass die ganz rasch eigentlich vorbei war. Ja? Also die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Das war eine Gnadenwirkung des Geistes Gottes ganz am Anfang der Gemeinde, als sie begründet wurde. Aber schon in Apostelgeschichte 6 finden wir die ersten Probleme. Und wenn wir die Briefe studieren, dann finden wir, dass die Urgemeinde von Anfang an in einem ganz ernsten Ringkampf um die biblische Wahrheit, die biblische Lehre, das biblische Evangelium hineingestellt war. Ja? Wir finden in ganz vielen Briefen des Apostels Paulus, dass er sich auseinandersetzen muss mit Irrströmungen, die in der frühen Gemeinde bereits ein Stück weit Fuß gefasst hatten oder die von ganz bestimmten Leuten bewusst hineingetragen wurden in die Gemeinde. Ich erinnere nur an den Galaterbrief, die erste große und beinahe tödliche Auseinandersetzung, die junge Gemeinde zu bewältigen hatte, war die Auseinandersetzung mit dem Judaismus, mit diesen jüdischen falschen Aposteln, der Apostel Paulus ist hier ganz scharf, die Zerschneidung, die Hunde, die falschen Apostel, die betrügerischen Arbeiter, die gesagt haben, ein Heide kann nur gerettet werden, wenn er dem Judentum beitritt, wenn er sich beschneiden lässt, wenn er den Bund des mosaischen Gesetzes hält. Das war die erste Irrströmung. Und diese Irrströmung, wenn wir Apostelgeschichte 15 studieren, die hätte beinahe den Vormarsch des Evangeliums in der ganzen Welt kaputt gemacht und ruiniert. Wenn diese Strömung gesiegt hätte, dann hätte es die Gemeinde Jesu Christi menschlich gesprochen so nicht gegeben, die sich ausgebreitet hat später in die ganze Heidenwelt und wo viele, viele Menschen zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind. Das war also ein Kampf, der mit äußerster Konsequenz geführt werden musste. Und wir finden in diesem Kampf zum Beispiel in Galater 2 den Apostel Paulus, wie er öffentlich vor zig, vielleicht Hunderten von Gläubigen dem Apostel Petrus entgegentritt und sagt, du bist im Irrtum. Glaubt ihr, dass das dem Apostel Paulus nicht leicht gefallen ist? Er bezeichnete sich selber ja als der Nachkommende, als der geringste der Apostel, der eigentlich gar kein Recht hatte, sich Apostel zu nennen, weil er die Gemeinde verfolgt hat. Und er kritisiert den Petrus, der mit dem Herrn Jesus war. Aber er wusste ganz genau, Petrus war im Irrtum. Er hatte sich von diesen falschen Lehren dieser Judaisten beeinflussen lassen, wegziehen lassen von seiner eigenen Einsicht, die er eigentlich vorher auch gehabt hatte. Und dann, vielleicht lesen wir das sogar mal, diese Szene in Galater 2, was da der Apostel Paulus tut. Er stört den Frieden. Er riskiert eine handfeste Krise im Werk Gottes. Auch eine handfeste Auseinandersetzung mit dem vielleicht bekanntesten und geehrtesten Apostel. Aber er sagt, Vers 11, Galater 2, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er dir aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Ja, also hier sehen wir etwas von diesen Kämpfen, die in der frühen Gemeinde vorhanden waren. Und wir sehen, der Apostel Paulus, der vom Herrn in einer besonderen Weise beauftragt war, die Lehre dieser neu entstehenden Gemeinde zu verkündigen, die Gemeinde zu festigen in der gesunden Lehre, dieser Apostel geht bis zum Äußersten, um die Wahrheit zu verteidigen und dem Irrtum entgegenzutreten. Und wir finden dann andere Dinge, wenn wir den Kolosserbrief zum Beispiel sehen, dann finden wir die Gnosis, finden wir Mystik, Gedanken, die auch in die jungen Gemeinden hineinkamen, teils von jüdischer, teils von heidnischer Seite, wo es darum ging, dass Verehrung von Engeln plötzlich vorpropagiert wurde, Dinge, die von Christus und seiner Vollkommenheit, seinem Sühnopfer ablenken sollten. Und auch da sehen wir, dass der Apostel Paulus ganz entschieden hinsteht, dass er diese falschen Lehren entlarvt und dass er ganz deutlich macht, dass sich die Gläubigen berauben würden, wenn sie diesen Lehren folgen. Und so könnten wir auch den Johannesbrief nehmen. Wir könnten hinweisen auch eben auf alle möglichen anderen Passagen im Wort Gottes, auch in den Korintherbriefen. Da gibt es Hinweise auf falsche Lehren, auch im Römerbrief. Verschiedene Dinge, wo der Apostel Paulus immer wieder im Kampf war, um die richtige Lehre und auch zum Teil ganz deutlich Stellung bezogen hat, zum Teil eben auch gesagt hat, dass sie doch auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Galaterbrief, ja, das ist nicht sehr liebevoll und tolerant. Ja, wenn wir das auch mal studieren, was die Apostel gesagt haben, als sie sich mit Irrlehrern und Verführern auseinandergesetzt haben, da wird eine sehr deutliche, klare Sprache gesprochen. Und das ist ja unser Vorbild. Wir wollen ja nicht irgendwelchen menschlichen Lehren folgen, sondern wir wollen von Herzen versuchen, in unserem Glaubensleben, auch in unserem Gemeindeleben, die Lehre der Apostel, die Lehre des Neuen Testaments umzusetzen und zu verwirklichen. Dann müssen wir den Aposteln auch darin folgen, wie sie mit Irrtümern, falschen Lehren und falschen Strömungen umgegangen sind. Vielleicht einfach auch noch einmal ein paar Zitate aus dem Wort Gottes, die diesen geistlichen Ringkampf ein Stück deutlich machen. Aus 2. Korinther 4, Vers 1 und 2. Da sagt der Apostel Paulus: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Oder Römer 16, Vers 17. Vers 17 folgende, da heißt es: Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Und dann heißt es weiter, denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen, möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Ja? Also da wird schon deutlich, es kostet uns Kampf und es kostet uns auch Abgrenzung, wenn wir den biblischen Glauben unverfälscht und rein und lauter bewahren wollen. Das geht nicht im Spaziergang, das geht auch nicht mit einer allumfassenden menschlich-humanen Toleranz. Vielleicht noch ein Wort auch dazu aus dem Judasbrief, das kennen wir alle auch. Und da wird uns auch noch einmal der Ernst deutlich, wenn wir den biblischen Glauben bewahren wollen, was das bedeutet. Judas, Vers 3, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Und da steht sogar für kämpft noch ein verstärktes Wort im Original, dass ihr entschieden, gründlich, entschlossen für den Glauben kämpft. Nicht nur ein bisschen, sondern das ist ein Kampf mit ganzem Einsatz. Ja? Also das heißt, dass uns die Apostel diesen Glauben, dieses Glaubensgut überliefert haben im Neuen Testament, das ist nicht irgendeine Selbstverständlichkeit, auf der wir uns ausruhen können. Der Feind hat von Anfang an die biblische Wahrheit immer wieder angegriffen. Durch falsche Propheten, durch falsche Lehrer, durch falsche Apostel. Und gegenüber diesen Angriffen gilt es, einen Kampf zu führen. Ein Kampf, der ganzen Einsatz und Entschiedenheit fordert und eine klare Abgrenzung gegenüber den falschen Lehren. Ja? Wir können nicht Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge miteinander vermischen. Das war also die Situation der apostolischen Gemeinde. Sie war in diesen geistlichen Kampf hineingestellt. Wenn wir jetzt aber den heutigen Evangelikalismus anschauen, und damit meine ich jetzt im Großen und Ganzen die Strömung des Allianzchristentums, der Christen, die sich im Rahmen der evangelischen Allianz versammeln, dann finden wir dort im Großen und Ganzen ein anders gelagertes Gedankengut. Wir finden, dass zumindest immer mehr, aber das ging eigentlich schon von Anfang an los, dass da sozusagen versucht wurde, ein kleinster gemeinsamer Nenner zu finden, der von vornherein eigentlich die Auseinandersetzung mit bestimmten falschen Lehren eher runtergespielt hat. Und diese Tendenz, die am Anfang zum Beispiel auch gegenüber einer gewissen Allversöhnung und gewissen bibelkritischen Tendenzen auch schon in der Gründungszeit vorhanden war, wo man gesagt hat, wir wollen das nicht zu scharf formulieren, unsere Grundlage, damit diese und jene auch noch mit dazukommen können, damit die Einheit breiter wird, ja, das wurde dann im Lauf der Zeit leider immer mehr betont, bis hin zu dem, dass die Berliner Erklärung gestürzt und die Kasseler Erklärung die Pfingstler umarmt hat. Das war somit ein Höhepunkt in diesem Umgestaltungsprozess, wo man immer mehr die Abgrenzung abgebaut hat und eine allgemeine Umarmung aller möglichen Leute praktiziert hat, die sich Christen nennen. Ich meine, ich glaube, man muss da ein bisschen radikal sein, an die Wurzeln der Sache gehen. Deswegen möchte ich einfach mal sagen, so sehr ich auch selber dankbar bin für die Errungenschaften der Reformation, müssen wir dennoch aus meiner Sicht sagen, auch schon in der Reformation war ein solcher Kompromiss zwischen Wahrheit und Irrtum angelegt. Ja? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Luther ein Werkzeug Gottes war zur Verbreitung des Evangeliums in Deutschland, dass er aber in der Gemeindefrage oder Kirchenfrage leider verhängnisvolle Kompromisse gemacht hat und damit auch Irrtümern ein Stück weit noch Raum gegeben hat. Das sieht man zum Beispiel darin, dass von den 7 Sakramenten der römischen Kirche immer noch 2 Stück mehr oder weniger übrig geblieben sind, nämlich die Säuglingstaufe und das Abendmahl zur Sündenvergebung, wo man biblisch sagen müsste, Moment mal, eigentlich steht da etwas anderes im Wort. Ja? Wir sehen es eben auch an diesem Kompromiss der Volkskirche, während die Bibel ganz klar sagt, die wahre Gemeinde besteht nur aus Wiedergeborenen. Da haben Ungläubige nichts verloren, war eben der Kompromiss, den Luther eingehen musste, um die Reformation auch politisch abzustützen, dass er eine allgemeine Volkskirche unter der Vorherrschaft der Fürsten akzeptieren musste, wo gläubig und ungläubig, Licht und Finsternis, Christus und Belial, alles miteinander unter einem Dach war. Ja, das sind so Kompromisse und solche Kompromisse scheinen am Anfang vielleicht nicht so besonders schlimm zu sein, aber irgendwann im Lauf der Zeit rächen sie sich. Ja? Es wirkt sich aus. Ja? Und wenn wir jetzt den Pietismus anschauen, das ist ja im Grund sozusagen die Mutterbewegung des Evangelikalismus, da müssen wir auch wieder sagen, ja, es gibt wirklich Segensströme aus dem Pietismus. Und ich selber bin mit dem Pietismus verbunden von meinen Glaubenswurzeln her, ja, und sehe da vieles sehr dankbar. Ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie ihr seht, ich sage es euch mal einfach, wie ich sehe, dass auch im Pietismus gewisse Kompromisse geschlossen werden mussten. Ja, das war schon dieser ganze Weg immer unter der Kirche, mit der Kirche, aber doch anders als die Kirche. Wir wollen den Glauben bewahren und den Unglauben der Pfarrer nicht nachahmen, aber wir wollen doch auf der anderen Seite auch trotzdem in der Kirche die Einheit bewahren. Und da ist immer mehr diffundiert. Ja? Das sind ja diese durchlässigen Zellwände, das habe ich mal in Biologie gehabt, ne? Dass dann irgendwo der osmotische Druck bewirkt, dass plötzlich ein Ausgleich stattfindet, dass durch die Zellwände durch, wenn die zu durchlässig sind, da driftet so manches rein und manches geht raus. Und am Schluss ist eine Vermischung da. Ja? Und ich fürchte, dass das auch ein Stück mit dem Pietismus passiert ist, dass immer mehr auch liberales, bibelkritisches Gedankengut hineingekommen ist in den Pietismus. Ein lieber Bruder, ein gläubiger Pfarrer, der heute noch lebt, aber schon längst im Ruhestand ist, hat mir zum Beispiel mal gesagt, und er kannte das, weil er da sehr engagiert war, hat gesagt, Gnadau war schon in den 60er Jahren zu einem großen Teil von der gemäßigten Bibelkritik unterwandert. Ja? Damals galt schon, ja, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sondern sie wird zu Gottes Wort, wenn wir sie lesen. Ne? Karl Barth lässt grüßen. Solche Dinge kamen von der Theologie, von der Pfarrerausbildung her, diffundierten sie in den Pietismus hinein und man hat sich da nicht klar abgegrenzt. Ja, man hat es alles unter einem schönen, friedlichen, gemeinsamen Dach gehalten. Und das Problem war, nicht die bibeltreue Einstellung hat sich ausgebreitet und die anderen überzeugt, sondern allmählich ist die bibelkritische Einstellung immer mehr zum Standard geworden. Ja? Und das sind diese Dinge, wo wir sagen müssen, wenn ich keine klare Abgrenzung praktiziere, dann wird automatisch der Irrtum zu mir hineinkommen. Ja? Und das ist eben der Punkt, wo auch schon im Pietismus, denke ich, gewisse Wurzeln einer falschen Duldung eines falschen Kompromisses angelegt waren, der dazu geführt hat, dass die Evangelische Allianz immer mehr Grundsätze, die sie früher noch vertreten hatte, aufgegeben hat. Und ich habe schon vor Jahren gesagt, das Nächste ist, dass die Allianz die homosexuellen Pfarrer auch akzeptiert und vielleicht sogar noch einen demonstrativ in ihren Vorstand wählt. Ja, und da sind wir jetzt, glaube ich, kurz davor, was die ersten Meldungen besagen. Ja, das heißt, es gibt gar keine Mauer, wo man sagen könnte, na da bleibt dieser Prozess stehen, sondern er geht immer und immer und immer weiter. Ja, und das hat eine gewisse Eigengesetzlichkeit, da kommen wir noch drauf. Also diese Frage, soll ich lieber tolerant und offen für alles sein oder muss ich mich abgrenzen? Das ist eine Existenzfrage und die betrifft uns und wir beobachten die Früchte dieser breiten Toleranz mit Schmerzen heute an der Entwicklung der Gemeinschaftsbewegung und der Entwicklung der Evangelischen Allianz. Und deswegen müssen wir über diese Dinge reden, auch wenn das vielleicht nicht jedem so ganz gefällt. Es ist wichtig, wir können nicht Probleme dadurch lösen, dass wir sie unter den Tisch kehren. Das ist auch so eine beliebte Strategie, dass man einfach sagt, ja, ich weiß, da ist was faul, aber das lassen wir jetzt einfach mal ruhen und reden gar nicht drüber, decken den Mantel der Barmherzigkeit drüber. Und was passiert denn da, wenn man das Faule einfach so lässt? Das fault immer weiter. Ja, das hört gar nicht auf mit dem Faulen. Und wisst ihr, deswegen, das ist so wichtig, dass wir da den biblischen Weg gehen. Und da werde ich nachher noch drauf kommen. Also wie gesagt, die Vermischung, der Kompromiss und die Vermischung ist eine Wesenseigenschaft des Evangelikalismus in Amerika und auch in Deutschland. Und die Vermischung ist der Bibel feindlich und fremd. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, es gibt ein Gesetz vom Sauerteig. Und das steckt übrigens hinter diesen ganzen Entwicklungen, die wir da beobachten, letztlich dahinter. Dieses Gesetz vom Sauerteig, das finden wir in zwei Bibelworten, das möchte ich einmal mit uns lesen. 1. Korinther 5 geht es um moralische Sünde. Da wird ganz klar gesagt, moralische Sünde ist vor Gott ein Sauerteig. Und Sauerteig ist übrigens grundsätzlich und an allen Stellen, wo er in der Bibel vorkommt, ein Bild für Böses. Auch in Matthäus 13, 33. Da können wir jetzt zwar nicht drauf eingehen, aber das sage ich mal so. Ja? Sauerteig ist ein Bild von Verderbnis, und zwar von Verderbnis, die um sich frisst. Ich habe selber früher Brot gebacken, und zwar Sauerteigbrot auch, und ich habe das selber ausprobiert, wie das ist, wenn man so Mehl nimmt und tut dann bloß so ein kleines bisschen von dem Sauerteig da rein und mischt es rein, und am nächsten Tag hast du einen wunderbaren Sauerteig. Da ist alles sauer und die Gärung bringt schon die ersten Blasen durch den Teig. Ja? Also das funktioniert ganz zuverlässig und es funktioniert leider auch im Geistlichen. Ich lese einmal 1. Korinther 5, was hier über den Sauerteig gelehrt wird. Vers 6 folgende. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ja, und die Schlussfolgerung am Schluss des Abschnitts ist, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg, nämlich den, der da gesündigt hatte, ohne umzukehren. Ja. Aber was ganz wichtig ist, in Galater 5 wird genau an dieser Irrströmung, die wir vorher schon gesehen haben, diese judaistischen Beschneidungspartei, gezeigt, dass auch Irrlehre, falsche Lehre, ein falsches Evangelium Sauerteig ist, von dem wir uns genauso abgrenzen müssen wie von moralischer Sünde. Wir lesen in Galater 5, ab Vers 7, von diesen falschen Lehren, gegen die der Apostel Paulus hier kämpft. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Also hier wird ganz deutlich, falsche Lehre ist auch Sauerteig. Übrigens sagt es auch der Herr Jesus von der Lehre der Pharisäer in den Evangelien, ja, dass sie Sauerteig ist. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel jetzt die Pfingstbewegung nehme, ja, das ist eine Verführungslehre. Das ist eine Lehre, die grundlegende Wahrheiten der Heiligen Schrift über die Wiedergeburt, über den Empfang des Heiligen Geistes verfälscht und die letztlich von der Allgenugsamkeit des Christus ablenkt und Menschen unter die Macht eines falschen, verführerischen Geistes bringt. Wenn ich jetzt diese Lehre dulde in meiner Gemeinde oder in der Allianz, was passiert dann? Nun, die Bibel sagt es zweimal, ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Das bedeutet, wenn ich nicht ganz bewusst eine Grenze setze, das widerlege, das bekämpfe und mich absondere davon, dann wird der Sauerteig alles durchsäuern. Das gilt von der Bibelkritik und das können wir eben am Pietismus und der Allianz erschreckend sehen, wie die Bibelkritik immer mehr durchdringt und alles durchdringt und durchsäuert. Das gilt auch für die Charismatik, das gilt auch für andere Irrlehren. Ja? Und das heißt, ich muss hier ganz klare Trennung vollziehen. Ich bringe mal so ein Beispiel. Wenn wir 100 gesunde Äpfel in unserem Keller haben und 2 faule Äpfel drunter, ja, dann würde jetzt ein wohlmeinender Evangelikaler sagen, die 100 gesunden Äpfel werden ganz bestimmt die 2 faulen gesund machen können. Oder das müsste doch möglich sein. Aber die Tatsache ist, dass wenn wir die 2 faulen Äpfel nicht von den 100 trennen, dann haben wir 102 faule Äpfel im Keller. Irgendwann früher oder später. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Ja? In dem Moment, wo ich mich nicht trenne und auch wirklich sage, jemand, der Bibelkritik vertritt, hat in unserer Gemeinde nichts verloren. Genauso wie jemand, der in Ehebruch lebt. Ja? Jemand, der charismatische Lehren vertritt, den müssen wir ausschließen. Das ist nicht lieblos, sondern das ist praktizierte Liebe. Ja? Denn wenn ich jemand, der in einem tödlichen Irrtum verfallen ist, einfach sage, oh, mach nur weiter so, du bist mein Kumpel und Freund. Ist das Liebe? Das ist nicht die Liebe, die der Herr Jesus selber lehrt, denn seine Liebe war eine radikale, eine ernste und schneidende Liebe. Ja? Und das ist auch nicht die Liebe, die der Apostel Paulus lehrt. Ja? In dem Moment, wo jemand wirklich in einem Irrtum befunden ist, dann muss ich ihn aus Liebe ermahnen und wenn er sich nicht hören will, dann muss ich ihn ausschließen, weil er nämlich selbst überführt und verurteilt ist. Titus 3, Vers 10, das ist ein Gebot der Schrift. Das ist gar nicht eine Ermessensfrage. Ja, da lesen wir das ganz deutlich. Titus 3, Vers 10 und 11. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Und sektiererischer Mensch, da steht im Griechischen Heiretikos und Häresie, das kennen wir als Fremdwort, das ist das Wort für Irrlehre, für Verführungslehre. Also ein sektiererischer Mensch, das ist jemand, der Verführungslehren verbreitet und der andere sammelt hinter diesen Lehren her. Also da sind beide Dinge drin, falsche Lehre verbreiten und Parteiungen und Gruppen bilden um solche Lehre rum. Und wir kennen das ja. Dort, wo jemand falsche Lehre verbreitet, sammelt er automatisch sofort Anhänger um sich herum und trennt damit auch die Gemeinde. Ja? Und da müssen wir sagen, es ist Lieblosigkeit gegenüber dem Herrn und auch Lieblosigkeit gegenüber diesen irregeführten Menschen, die vielleicht auch Geschwister sind, wenn wir sie einfach dulden und sagen, mach nur weiter so, ist alles in Ordnung. Ja? Sondern wir müssen sie ermahnen und sie auch hinaustun, wenn sie nicht Buße tun. Das ist also die biblische Lehre. Das ist das, was die Heilige Schrift uns sagt, weil eben Sauerteig der falschen Lehre, genau wie moralische Sünde, etwas ist, was die Gemeinde kaputt macht, zerstört. Und es ist interessant, wenn wir jetzt mal nach Amerika einen kurzen Blick werfen, dort gab es ja diese Auseinandersetzung, das Wort evangelikal kommt ja sozusagen aus Amerika zu uns, gab es in Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Bewegung, die hießen Fundamentalists, das Fundamentalisten, das ist ja heute ein schlimmes Schimpfwort, ja. Diese Fundamentalists, das waren bibeltreue Christen, die in der Auseinandersetzung mit dem um sich greifenden theologischen Liberalismus in Amerika, da ging es ja genauso wie bei uns, ja, dass die eine Kirche nach der anderen übernommen haben und von oben runter durch die liberal ausgebildeten Pfarrer die ganzen Gemeinden durchsäuert haben. Und da haben bibeltreue Christen gesagt, wir können das nicht dulden. Wir müssen dagegen aufstehen. Und sie haben erst versucht, in den Kirchen zu kämpfen, dass diese Bibelkritik nicht durchkommt. Und als sie gemerkt haben, das geht nicht, haben sie sich getrennt, haben eigene Gemeinden gegründet und haben auch öffentlich den Kampf für die Wahrheit geführt. Und da gab es eine schöne Buchreihe, ich habe die bei mir zu Hause stehen, The Fundamentals hieß die, die Grundwahrheiten, die Fundamente des Glaubens. Und da ging es zum Beispiel um Gott als den Schöpfer, der nicht in Jahrmillionen durch Evolution, sondern in 6 Tagen die Welt geschaffen hat, Himmel und Erde. Jawohl, so wie es geschrieben steht, so glauben wir das. Das haben sie damals verkündet. Und sie haben auch eben verkündet, wir glauben an die Jungfrauengeburt, wir glauben an das vollkommene Sühnopfer, das sühnende Blut des Herrn. Wir glauben, dass Jesus Christus Gott und Mensch zugleich ist. Diese ganzen Grundwahrheiten haben sie einfach ganz klar hingestellt und haben gesagt, das andere ist ein falsches Christentum. Das ist Abfall vom Glauben. Habt ihr sowas schon mal gehört aus den Reihen der Evangelischen Allianz? Ich lese ja Idea zwangsweise, schon seit vielen Jahren. Ja. Ich würde es lieber nicht lesen, aber es ist erschreckend. Ja. In Idea Spektrum kann unkommentiert ein Präses der Rheinischen Kirche seine Argumente dafür ausbreiten, warum er glaubt, dass eigentlich kein blutiges Sühnopfer nötig sei und dass diese ganzen Sühnungstheorien alle eigentlich völlig veraltet und falsch sind. Ja. Kein Mensch sagt da was. Das ist ein Diskussionsbeitrag, der wird gewürdigt. Ja, man sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber man sagt auch nicht, das ist Verrat, das ist Abfall, das ist ein falsches Christentum, sondern das ist selbstverständlich. Man dialogisiert ja schon viele Jahrzehnte mit den liberalen Kirchenführungen und kassiert auch immer wieder ein Lob für die Bemühungen, konservative Christen noch irgendwie in die Kirche zu integrieren. Ja, ich lese das immer wieder an die Bischöfe Bedford Strom und wie sie alle heißen, erzliberal, Leugner der Auferstehung, dann sagen wir, brauchen unsere Evangelikalen. Ja? Und sie sind ja gar nicht mehr so schlimm wie früher. Sie sind ja nicht mehr so dogmatisch. Ja? Sie glauben ja dem Wort auch nicht mehr so genau. Sind eigentlich schon fast wie wir. Und leider stimmt es. Ja? Leider stimmt es. Und das sind diese Dinge, wo wir dann sagen müssen, die Fundamentalisten haben etwas erkannt. Sie haben erkannt, wenn wir nicht für die Wahrheit Gottes aufstehen und kämpfen, dann machen wir uns schuldig vor Gott und dann werden wir auch diese Flut des Liberalismus niemals eindämmen können. Und deswegen haben sie da einen klaren Stand gehabt und haben auch die Wahrheit bewusst verteidigt und die Unwahrheit auch beim Namen genannt. Und dann gab es eine Zeit, das war so in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, da wurden einige jüngere Fundamentalisten allmählich des ganzen Kämpfens müde. Dazu gehörte zum Beispiel ein Billy Graham und ein Bill Bright und noch ein paar andere. Und die haben dann gesagt, lasst uns diese Polemik und diesen Kampf um die Wahrheit aufgeben. Wir wollen neue Evangelikale sein. Wir wollen keine Fundamentalisten mehr sein. Wir wollen nicht mehr kämpfen, sondern wir wollen einen aufrichtigen, brüderlichen Dialog mit der Welt und den liberalen Theologen führen. Wir wollen sie mit guten wissenschaftlichen Argumenten überzeugen und wir wollen mit ihnen gleichberechtigt dialogisieren. Dialog ist ein ganz wichtiges Wort heute. Ja? Es gibt ja heute den interreligiösen Dialog mit dem Islam zum Beispiel und mit dem Judentum und da ist die Evangelische Allianz auch schon mittendrin dabei. Ja, wenn er das mal so anschaut und ein ehemaliger Fundamentalist, der Professor Dr. Thomas Schirmacher, ist da ganz vorne dran und hat sich, glaube ich, schon zum 4., 5. Mal in Privataudienz mit dem Papst getroffen und treibt es voran, dass der Ökumenische Weltrat der Kirchen und die Römische Kirche und die Evangelikalen immer mehr Dialog führen. Was ist aber Dialog, ihr Lieben? Dialog bedeutet, du bist okay und ich bin okay. Das ist so weltliche Psychologie. Ja? Du hast einen Teil Wahrheit und ich habe einen Teil Wahrheit. Und wir sind auf der gleichen Ebene und wir können miteinander brüderlich, fair und gleichberechtigt reden. Und dann kommen wir vielleicht der Wahrheit näher, wenn wir so ein bisschen Liberalismus und so ein bisschen Evangelikalismus zusammenmischen, ja? Ja, wenn man so ein bisschen heiß und ein bisschen kalt zusammenmischt, was entsteht? Lau, ja, lau, genau. Ja. Und so ist auch das Ergebnis. Ja? Also Vermischung, Dialog, jeder hat Wahrheit. Und das müssen wir uns bewusst machen. Führende Evangelikale befürworten den Dialog mit dem Islam, Rick Warren zum Beispiel, andere. Und das bedeutet, sie erkennen an, auch der Islam hat einen Teil der Wahrheit, den wir nicht haben. Und wir können mit ihm gleichberechtigt auf der Grundlage, dass wir alle an den gleichen Gott glauben, Dialog führen. Und, stimmt es?
Nein.
Glauben wir alle an den gleichen Gott?
Nein.
Tja, da jetzt geht es an die Substanz. Ja? Und immer mehr Evangelikale sagen, stillschweigend oder ganz offen, jawohl, wir glauben an den gleichen Gott, wir können Dialog führen mit anderen Religionen, wir müssen es sogar. Unsere Verantwortung, unsere weltweite Verantwortung gebietet es. Ja? Und da sind sie schon fast beim Ökumenischen Weltrat der Kirchen und werden von dem auch hofiert und eingeladen. Klar, weil eigentlich trennt sie gar nicht mehr viel davon. Aber dann merken wir, wo führt denn das alles hin mit dem Kompromiss und dem Dialog? Das führt dazu, dass der Abfall vom Glauben immer mehr letztlich sich ja, wie ein Sauerteig ausbreitet unter denen, die früher mal an dem Glauben festhalten wollten. Ja? In Amerika ist die Allianz schon so weit, dass sie Gespräche mit den Mormonen führt. In Deutschland ist die Allianz inzwischen nur so weit gewesen, dass sie inzwischen die Pfingstler und die Adventisten zugelassen hat. Ja? Aber glaubt nur nicht, dass es dabei stehen bleibt. Die Mormonen sind bei uns bloß zahlenmäßig nicht stark genug, aber mit der Neuapostolischen Kirche werden schon intensive Gespräche geführt. Ja? Da könnt ihr, Zeugen Jehovas auch, und da könnt ihr mal schauen. Ja? Da wird überhaupt nichts mehr. Hauptsache irgendein Jesus, wenn man schon die Liberalen mit ihrem falschen Jesus annimmt und die Katholischen mit ihrem falschen Jesus, ja warum denn dann nicht auch die Mormonen? Das hat eine gewisse Logik. Aber das ist eine falsche Logik, ihr Lieben. Das ist eine grundlegend unbiblische Logik. Aber was ganz klar ist, bei diesem Kompromiss, bei diesem Dialogkurs, bleibt die biblische Wahrheit auf der Strecke. Ja? Und zum Schluss, die Leute, die so viel dialogisieren, die wissen selber bald nicht mehr, was die Wahrheit ist. Ja? Und sie kommen immer mehr auf die Irrtümer der Liberalen und der römischen Kirche. Und letztlich geht der Zug inzwischen als Expresszug nach Rom. Eindeutig. Ja? Ich glaube, das merken wir. Ich denke, ihr lest auch diese entsprechenden Verlautbarungen, wo eben die Weltallianz, Tunnicliffe und Schirmacher ganz vorne dran, immer mehr sagen, uns trennen eigentlich nur ganz unwesentliche Dinge von der römischen Kirche und wir müssen doch eins sein. Und es geht immer mehr dahin, dass die fundamentalen Irrtümer der römischen Kirche heruntergespielt werden. Das sind nur noch gewisse Meinungsverschiedenheiten in Teilbereichen. Ja? Im Großen und Ganzen, man glaubt an dasselbe Evangelium, man glaubt an denselben Jesus angeblich. Aber das ist nicht wahr, ihr Lieben. Und das müssen wir festhalten. Ja? Der Jesus der römischen Kirche ist ein falscher Jesus. Luther hatte noch den Mut zu sagen, das, was die römische Kirche macht, ist greulicher Götzendienst. Ja? Sie haben einen falschen Jesus, den sie jeden Sonntagmorgen in der Messe opfern. Das ist nicht der Herr, wie er in der Bibel gezeigt wird. Ja? Diese magische Sakramentenlehre, die Erlösung durch die Sakramente der römischen Kirche, das ist das absolute Gegenteil vom biblischen Evangelium. Ja? Das darf man heute gar nicht mehr sagen, offiziell. Ja? Genauso die liberale Theologie, ja, das ist ein falsches Evangelium, das sind keine gläubigen Christen. Ihr lest dann auch in der Allianz oftmals so Sprüche, wo es heißt, ja, wir haben ja schon 2 Milliarden Menschen, haben wir ja schon evangelisiert, jetzt müssen wir noch 5 Milliarden evangelisieren. Stimmt es? Tja, da wird jeder Namenschrist, der irgendwann mal mit Taufwasser besprengt wurde in irgendeiner Kirche, wird als wiedergeborener Gläubiger und errettet bezeichnet. Ja? Und das ist eine furchtbare Lüge, eine furchtbare Täuschung. Ja? Diese Menschen haben ja keinen rettenden Glauben. Sie sind ja nicht dadurch gläubig, dass sie sich auf irgendeinen Jesus berufen in Worten ohne persönlichen Glauben, ohne Buße, ohne Wiedergeburt. Das ist keine Errettung. Und das bedeutet, dass hier ganz, ganz große Irrtümer immer mehr um sich greifen und im Grund die Evangelikalen schon halb in dieser falschen ökumenischen Einheit drin sind, wo sie sagen, wir erkennen alle an, die sich irgendwie auf Jesus Christus berufen, egal was sie glauben, egal wo sie stehen, ob sie wirklich wiedergeboren sind oder nicht. Hauptsache irgendein Namensbekenntnis. Und das ist letztlich dieser Weg zur ökumenischen Welteinheit und auch zur Welteinheitsreligion und Kirche, vor dem wir immer wieder warnen und der erschreckend in Fahrt geraten ist. Ja, das Tempo nimmt zu, wie diese Entwicklungen weitergehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir noch einmal zurückkommen auf diese Spielregeln der evangelikalen Korrektness. Weil letztlich, wenn wir diese Spielregeln akzeptieren, dann können wir uns gegen den Irrtum nicht wehren und abgrenzen. Ja, das ist sozusagen eine Ideologie, eine falsche Lehre, die die wahren Gläubigen entwaffnet und bindet, damit sie den biblischen Kampf für den überlieferten Glauben nicht kämpfen können. Und deswegen möchte ich einfach jetzt noch einmal ein paar solche evangelikale Korrektnessregeln mal ansprechen und vielleicht auch mal einfach von der Bibel her kurz darauf eingehen, warum sie verkehrt sind. Also das Erste, du darfst nicht richten. Ja, ich habe da reiche Erfahrung gemacht auch mit diesen Argumenten. Ja, ich habe sie schon mehrfach auch selber gegen mich gerichtet gehört und musste mich mit ihnen auseinandersetzen. Ja, was fällt Ihnen ein, dass Sie die heutigen pfingstlich-charismatischen Christen so unbarmherzig richten? Sie Spalter! Solche Sachen hört man dann halt oder kriegt sie per E-Mail mal geschrieben. Und natürlich muss man sich fragen, Herr, tue ich das Richtige, wenn ich zum Beispiel kämpfe gegen die pfingst- und charismatischen Irrlehren? Ich kämpfe ja nicht gegen die Menschen, ja? Und ich weiß, dass da viele auch Gläubige drunter sind, die irregeführt sind, ja, die ich im Herrn lieben will. Aber wenn ich sie liebe, dann muss ich ihnen sagen, Bruder, Schwester, du bist auf einem Irrweg. Du bist verführt. Du wirst einmal großen Schaden erleiden, wenn du nicht Buße tust und rauskommst aus diesem falschen Geist, aus dieser falschen Lehre. Das ist Liebe. Aber das ist Richten. Nach den Meinungen vieler Menschen. Gut, und der Herr Jesus hat ja gelehrt über diese Sache. Vielleicht lesen wir mal aus Matthäus 7, was der Herr geschrieben hat und was immer wieder auch gegen bibeltreue Christen angeführt wird, wenn sie sich abgrenzen von falschen Lehren. Matthäus 7, Abvers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen Auge, bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Soweit, so klar. Also der Herr warnt uns davor, andere Gläubige zu verurteilen. Also es geht hier nicht um Irrlehrer. Ja? Aus meiner Überzeugung und nach der Lehre der Schrift sind die falschen Propheten, die falschen Apostel und die falschen Lehrer der Endzeit keine Brüder und Schwestern. Sie sind alle nicht wiedergeboren. Sie sind Werkzeuge des Teufels. Sie werden als Wölfe bezeichnet, als Wölfe im Schafspelz. Ja? Also da könnte man jetzt könnte ich noch ausführen, aber ihr könnt es mir glauben, wenn ihr es studiert, in jeder Stelle wird deutlich gemacht, die sind nicht wiedergeboren. Im Gegensatz zu den Mitläufern, zu den Anhängern, da können sehr wohl Wiedergeborene dabei sein. Ja? Aber die Irrlehrer selber, die wir zum Beispiel kritisieren und angreifen müssen, ja, so jemand wie von mir aus der Peter Wenz oder der Kenneth Hagin oder diese ganzen Leute, die das falsche Wohlstandsevangelium verbreiten, die sind nicht wiedergeboren. Nach dem, was die Bibel lehrt. Und damit trifft es überhaupt nicht auf sie zu. Ich soll meinen Bruder, meine Schwester, also Kinder Gottes, nicht verurteilen in bestimmten Dingen ihres Wandels. Das heißt aber nicht, wenn sie zum Beispiel wirklich in Sünde leben oder in einer Irrlehre sind, dann heißt es ganz klar im Jakobusbrief, dass wir einen Bruder oder eine Schwester zurechtbringen sollen und sie herausretten sollen aus dem Ganzen und dass das verdienstvoll ist. Ja? Da geht es also um ganz andere Dinge. Ja? Wenn wir also das sehen, was der Herr gelehrt hat, dann ist hier das Verurteilen gemeint und nicht das Beurteilen. Ja? Im Gegenteil, es wird immer wieder auch den Gläubigen geboten, dass sie Dinge beurteilen sollen. Beurteilt ihr selbst, was ich sage, sagt der Apostel Paulus zum Beispiel. Ja? Oder der Apostel Johannes, und es geht jetzt wieder auch um Irrlehre in 1. Johannes 4,1, das ist die bekannte Stelle: Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das heißt, beurteilen, unterscheiden, kritisch prüfen, stimmt das mit der Lehre der Bibel überein oder ist es eine falsche Lehre, die womöglich Menschen in Gefahr bringt? Das muss ich, das ist mir geboten, das ist mir überhaupt nicht verboten. Ja? Also da müssen wir genau sehen, was lehrt der Herr eigentlich wirklich und was lehrt der Herr eben nicht. Ja, zum Beispiel sagt der Herr in Johannes 7, Vers 24, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Oder in Lukas 12, Vers 57, da sagt er, und warum entscheidet ihr nicht von euch selbst aus, was recht ist? Und da steht wörtlich auch, richtet. Ja? Und dann in der Apostel Paulus sagt, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst wird jedoch von niemand beurteilt. Also hier wird deutlich, dass wir sehr wohl Dinge beurteilen müssen, auch Lehren beurteilen müssen und prüfen müssen und dass das in keiner Weise verboten ist. Genauso natürlich nicht die Warnung vor Verführung und falscher Lehre. Ja, das hat uns der Apostel Paulus auch vorgemacht und es ist auch beinhaltet in diesem Gebot aus Judas 3, dass wir für den überlieferten Glauben entschieden kämpfen müssen. Das heißt, ich muss auch deutlich machen, was ist denn falsch an der falschen Lehre und wo widerspricht eine Lehre dem überlieferten Glauben der Bibel. Ein anderes Argument möchte ich auch noch anführen und das hat natürlich auch ein gewisses Gewicht, aber ist auch missbraucht. Und zwar geht es darum, dass man sagt, wer vor einer Verführung warnt, der stört den Frieden unter den Gläubigen. Ja? Und nun wollen wir festhalten, dass der Frieden unter den Gläubigen ein wertvolles Gut ist. Ja? Ein wertvolles Gut ist. Es ist wichtig und richtig, dass wir dafür eintreten, dass unter den Gläubigen Harmonie und Frieden ist, soweit es irgend möglich ist. Das heißt, auf der Grundlage der Wahrheit sollen wir den Frieden halten. Also wenn es darum geht, dass Gläubige über irgendwelche untergeordneten Stilfragen oder Verfahrensfragen sich verstreiten, dann möchte ich gerne mit Gottes Hilfe ein Friedensstifter sein. Ja? Und ich denke, es gibt viele Dinge, wo der Teufel es schafft, Gläubige an zweit- und dritt- und viertrangigen Fragen gegeneinander aufzuwiegeln und wo man ganz klar sagen muss, wir müssen hier darauf achten, dass der Frieden unter den Gläubigen bewahrt wird. Ganz eindeutig. Aber auf der anderen Seite ist eines auch ganz klar von der Bibel her, dass das niemals bedeuten kann, dass ich praktisch unter dem Deckmantel des Friedens Sauerteig, böse Lehre, verderbliche Dinge zulassen darf. Das ist zum Beispiel das Problem, das viele Gemeindeleiter hatten, als die Charismatiker anfingen, die Gemeinden zu unterwandern. Und das war interessant. Ich war ja selber 4 Jahre auch in der Charismatik. Die Charismatiker haben ja bewusst gelehrt, geh wie ein Sauerteig in deine Gemeinden hinein und bringe die Lehre und die Praxis der Geistestaufe dort unter die Leute und wirke du wie ein Sauerteig. Ja? Und das haben viele gemacht. Und die sind in die Gemeinden reingegangen. Und dann war die Frage, ja, was macht man jetzt mit solchen? Ja. Und viele Gemeindeleiter haben eine falsche Vorstellung gehabt, eben auch beeinflusst durch diese evangelikalen Gedanken, wir müssen den Frieden bewahren. Wir müssen solche Leute ruhig gewähren lassen. Ja. Die machen ja nichts, die sind ja harmlos. Und dann irgendwann mal war die Gemeindespaltung da, wo plötzlich die Hälfte der Gemeinde weggegangen ist und irgendeine extreme charismatische Richtung gegangen ist. Und dann sind die Leute aufgewacht und haben gesagt, was ist jetzt los? Ja? Aber im Grunde hätten sie es wissen müssen, dass dieser faule Friede eben im Grunde ein Deckmantel ist, dass der Irrtum sich immer weiter ausbreiten kann. Und das darf nicht sein. Dort, wo es um Sünde geht und um Irrlehre geht, dürfen wir keinen Frieden halten, sondern da müssen wir ganz klar aufstehen dagegen, uns abgrenzen und deutlich machen, ihr lieben Leute, wenn ihr diese Lehre weiterbringt, dann haben wir keine Grundlage mehr für eine Gemeinschaft. Dann müssen wir uns trennen, um des Herrn willen, um seiner Wahrheit willen. Und das ist eben dieser Zusammenhang, den viele nicht verstanden haben. Ja? Es gibt einen Platz, wo man den Frieden bewahren muss und versuchen muss, Konflikte geistlich zu lösen, hilfreich zu lösen. Und es gibt einen Platz, wo es verbrecherisch ist, wo es verkehrt ist, wenn man Frieden um jeden Preis hält. Und da sagt zum Beispiel der Prophet Jeremia von den falschen Propheten, und das ist ja ein Vorbild auch für uns heute, und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leichthin, indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Und das ist heute, denke ich, auch das Problem in den Allianzkreisen, dass eben da sehr, sehr viele Irrströmungen, Bibelkritik, Emerging Church, Charismatik sich ungehindert ausbreiten, weil man alles tolerieren will und alles unter diesem Deckmantel des Friedens unterdrücken will, wo Gläubige sich wehren und sagen, ja, es muss doch aber die Wahrheit deutlich gemacht werden. Und was passiert? Es werden Schafe des Herrn geschädigt und kommen unter die Wölfe. Ja, und dafür haben die Verfechter eines falschen Friedens die Verantwortung vor Gott. Ja, wenn ich sage, Frieden mit den Wölfen, lasst uns doch die Wölfe friedlich in die Herde integrieren, dann bin ich für jedes Schaf verantwortlich, das diese Wölfe reißen, oder? Das ist das Problem heute. Das ist ein fauler Friede, der da propagiert wird, ein Friede, der letztlich auch einmal keinen Bestand hat vor den Augen des Herrn, wenn er wirklich auch Gericht übt vor seinem Richterstuhl und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zieht. Und da werden wir alle einmal Verantwortung ablegen müssen, auch darüber, wie weit wir den Irrtümern in der endzeitlichen Gemeinde entgegengetreten sind oder wie weit wir sie womöglich sogar noch gefördert haben durch Toleranz, Duldung und einen faulen Frieden. Ja, das ist also eine ganz wichtige Sache, dass wir diese Dinge nicht in eine unbiblische, menschliche, falsche Sicht hineinbauen und da uns von den biblischen Geboten letztlich auch ablenken lassen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, was auch immer wieder gesagt wird, ist, dass man doch auch von Verführern Gutes lernen kann. Ja? Ich warne also immer wieder vor Joyce Meyer. Ich will ja gar nicht wissen, wer von euch diese Dame auch schon mal gehört hat. Ich fürchte, es sind mehr als Guttäte. Nun bin ich grundsätzlich schon mal gegen das Fernsehen und finde es sowieso überhaupt nicht gut, wenn ein Christ im Fernsehen versucht, geistliche Erbauung zu bekommen. Aber diese Dame ist eine Irrlehrerin, eine massive Verführerin und Geldschneiderin, eine Propagandistin des falschen Wohlstandsevangeliums und verschiedener charismatischer Irrlehren. Und trotzdem habe ich zum Teil ernsthafte Gläubige aus konservativen Kreisen getroffen, die gesagt haben, aber die Frau sagt doch viel Richtiges. Da sage ich, ja, natürlich. Wisst ihr, ein guter Verführer, in Anführungsstrichen ein wirksamer Verführer, der sagt 80% Richtiges und 20% Irrtum. Ja? Weil er genau weiß oder weil der Feind weiß, wenn die Leute 80% Irrtum predigen würde, dann würde kein Kind Gottes auf diese Dinge reinfallen. Ne? Das ist genauso wie eine Ratte, das reine Strychnin nicht fressen wird. Ja? Sondern du musst genug Fleisch geben und das da reinschmuggeln, damit es gefressen wird, der Köder. Und genauso ist es leider auch mit den falschen Lehren. Und deswegen wirst du alle möglichen charismatischen Irrlehrer finden, aber auch Zeugen Jehovas, die passagenweise richtige Sachen sagen. Wenn du das aus dem Zusammenhang nimmst und liest es vor, dann sagst du, ja, ist richtig, stimmt, kann man nichts sagen. ja, aber ist es denn richtig, dass ich jetzt zum Beispiel aus dem Zeugen Jehovas oder aus dem Schrifttum von der Joyce Meyer Sachen zitiere und vor anderen darstelle, nur weil das zufällig jetzt gerade mal zustimmend ist? Was mache ich denn damit? Ich empfehle diese Leute und dann kommt jemand und sagt, ha, der Bruder so und so hat doch da mal gesagt, das ist doch ganz richtig. Na, dann kann ich doch von der auch mal Predigten hören. Und dann kommen sie unter die Verführung. Ja? Und das ist eine dieser Dinge, die heute immer mehr propagiert werden. Ich kann auch von einem Johannes Reimer, von der Emerging Church, von einem Radikal-Charismatiker, von einem Liberaltheologen oder auch von Herrn Ratzinger, ich habe also Leute angetroffen, die sich bibeltreu nennen und die in einer Auslegung von den Evangelien das Jesusbuch von Ratzinger als biblische Quelle, als Auslegungsquelle neben William MacDonald oder ähnlichen Auslegern zitieren. Was mache ich denn damit? Ich empfehle den Papst. Ja? Ich bringe Leute, die diese, meine Abhandlung lesen, unter den falschen Eindruck, als sei der Papst ein bibeltreuer Ausleger. Ja, und das ist also ganz gewiss nicht, auch wenn sicher manches richtig ist, was in diesem Buch steht. Das ist es eben. Ja? Die Verführer wissen ganz genau, was sie den Evangelikalen schreiben müssen, damit die begeistert sind. Und das wird dann geschrieben. Ja? Und das andere, was die römische Kirche alles Falsches lehrt, das glaubt natürlich Ratzinger genauso. Das schreibt er dann vielleicht mal irgendwo woanders oder jetzt eben sein Nachfolger. Ja? Und das müssen wir erkennen, wenn wir also meinen, wir könnten aus Irrlehrern etwas zitieren und als positiv anführen und sagen, da kann man doch davon lernen. Damit verwirre ich das Volk Gottes und bringe eben genau diesen Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge ins Wanken und verwische ihn. Und das dürfen wir nicht tun. Ja? Wehe denen, die Gutes Böse nennen und Böses Gut nennen. Wehe denen, die Licht zu Finsternis machen und Finsternis zu Licht. Ja? Das will der Herr nicht, sondern die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes schneidet und scheidet und bringt klare Fronten hervor. Ja? Du bist so ein Schwarz-Weiß-Denker. Amen, jawohl, das bin ich. Warum? Weil ich lese nichts anderes in der Bibel. Ich lese keine Grauschattierungen in der Bibel. Ja? Entweder Licht oder Finsternis. Entweder Wahrheit oder Lüge. Tut mir leid. Da gibt es nicht diese Grauwerte. Und in dem Moment, wo ich da sage, ja, es gibt eben so ein fließendes Spektrum, da gibt es die Pfingstler und die auf der einen Seite und dann die Evangelikalen und auf der anderen Seite die Liberalen und alle sind sie eigentlich liebe Christen. Es ist eben, die einen sind ein bisschen temperamentvoller, die anderen sind ein bisschen vernunftbetonter und wir haben hier dieses Grauspektrum, wo es alles eigentlich Schattierungen derselben Sache sind. Ja? Das ist Lüge, das ist Irrtum. So sieht Gott die Dinge nicht. Gott sieht Licht oder Finsternis, wiedergeboren oder verloren, Wahrheit oder Lüge, Apostellehre oder Irrlehre. Ja? Und dass diese Unterscheidung, diese Fronten müssen wir um des Herrn willen und um seiner Gemeinde willen und auch um unseres eigenen Weges willen, damit wir klar gehen können, müssen wir das aufrechterhalten. Und deswegen müssen wir den Propagandisten der evangelikalen Korrektness sagen, das ist Menschendenken. Ihr wisst, was der Herr Jesus dem Petrus einmal sagen musste. Ja? Als der Herr sein Leiden ankündigte, sein Sterben und sein Auferstehen, da hat der Petrus gesagt, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und dann sagt der Herr Jesus, weiche von mir, Satan! Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Schaut, und das ist das ganze Problem. Ja, wenn wir menschlich denken über die Gemeinde Jesu Christi, über Verführungsströmung, über diesen Kampf, der uns aufgetragen ist, dann gehen wir in die Irre und dann führen wir auch andere in die Irre. Wenn wir göttlich denken, dann ist es immer ein Denken, das schneidet, das schmerzt, das scharf ist, das unser Fleisch angreift. Ja? Natürlich habe ich viel lieber Liebe und Frieden und Harmonie mit allen um mich herum als Streit. Ja? Ist doch klar, menschlich gesprochen. Ja? Aber ich muss unter Umständen das Opfer bringen, mich in einen Kampf zu stürzen, um der Wahrheit Gottes willen. Ich glaube, der Apostel Paulus wollte dem Apostel Petrus auch nicht gerne entgegentreten. Der wäre auch lieber freundlich geblieben und hätte gesagt, klar, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, lass uns drüber schweigen. Aber er wusste, wenn ich das jetzt tue, dann versündige ich mich und dann gibt es eine ganz gefährliche Fehlentwicklung in den Gemeinden. Und deswegen ist er hingestanden. Und so müssen wir auch um des Herrn willen, um seiner Wahrheit willen, in Liebe hinstehen. Es geht nicht darum, zu geifern, zu wüten, alles zu zerfetzen. Ja, ich versuche auch immer zu erreichen, dass man deutliche Worte sagt, ohne zu verletzen oder unsachliche, überzogene, falsche Anschuldigungen zu bringen. Das ist nie gut. Ja? Das dürfen wir in dem Ringkampf um den richtigen Glauben auch nicht tun. Aber wir müssen klar sagen, was Sache ist. Wir müssen klare Abgrenzungen treffen. Und da müssen wir sagen, wir wollen nicht mit diesem menschlichen Toleranzdenken vermischt werden. Wir gehen nicht in einen Dialog mit Liberalen oder Pfingstlern, sondern wir müssen eine biblische Abgrenzung schaffen und wir müssen ringen um die biblische Wahrheit, damit die Schafe des Herrn wirklich auch auf dem rechten Weg bleiben und nicht Schaden nehmen und damit der Herr zu seinem Ziel kommt mit seiner Gemeinde. Ja, das wollte ich einfach nur kurz darstellen. Vielen Dank für die Geduld. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, wer kann. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort lehrst. Und wir sehen immer wieder dort, wo dein göttliches Wort zu uns spricht, da widerspricht es unserem menschlichen Denken, unserem menschlichen Verhalten. Es widerspricht auch unserem Bestreben, Toleranz und Frieden zu halten, auch dort, wo eigentlich Kampf um die Wahrheit nötig wäre. Und du zeigst uns in deinem Wort, dass wir aufgefordert sind, gegenüber den Verführungsströmungen, den Irrlehren der heutigen Zeit, einen entschlossenen und ernstlichen Kampf um den überlieferten Glauben zu führen. Du zeigst uns, dass wir es nötig haben, uns in bestimmten Punkten einfach auch abzugrenzen, auch wenn wir untereinander unter den wahren Gläubigen um Einheit und Frieden ringen sollten und danach streben sollten, so müssen wir uns doch von Verführung und von falschen Lehrern und Aposteln und Propheten abgrenzen. Das lehrst du uns in deinem Wort. Schenke doch, dass wir auch wirklich dieses Wort recht verstehen, dass wir diesen Auftrag verstehen, der in der heutigen Endzeit besonders wichtig ist, dass wir lernen, in Liebe an der Wahrheit festzuhalten, in Liebe und Klarheit auch die Irrtümer zu widerlegen und zurückzuweisen. Schenke uns Gnade auch in dem Ringen, ja in den Gemeinden, in den Hauskreisen, auch wirklich die biblische Lehre in den Mittelpunkt zu stellen und Irrtümer wie Bibelkritik und Charismatik draußen zu halten. Herr, es ist ein schwieriger Kampf. Wir brauchen dich dazu, wir brauchen deine Gnade, deine Unterweisung. Gib du uns immer wieder Licht, lehre uns deine Wahrheit, Herr, und schenke, dass wir in dieser letzten Zeit einen klaren, kompromisslosen Weg gehen können. Dort, wo immer mehr Vermischung eintritt, wo wir mit Schrecken feststellen, wie manche, die vielleicht früher mit uns einen Weg gegangen sind, immer mehr in Richtung Ökumene driften, Herr. Erbarme dich du auch über solche, die da noch irregeführt sind und öffne ihnen die Augen und hilf, dass wir wirklich in dieser letzten Zeit bestehen können, überwinden können, den Glauben, der uns überliefert wurde, verteidigen können, so wie du es möchtest. Herr, wir danken dir für dein Wort. Schenk uns deinen Frieden und Segen dazu. Amen. Amen.
Ja, vielen Dank, Bruder Ebertshäuser, für deine klaren und deutlichen Worte. Ja, und jetzt wird uns zum Abschluss der Bruder Ebertshäuser noch was zu seinem Bücherdurch sagen und ich wünsche Ihnen dann einen schönen restlichen Abend und einen gesunden und erholsamen Schlaf. Gute Nacht.